Herzlich willkommen zur dritten Staffel Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager-Magazins. In 5 neuen Folgen blicken wir auf wichtige Aufsteiger des Digitalstandorts Deutschland, sprechen über ihren Weg an die Spitze und analysieren, was die krisengeschüttelten Zeiten für ihren Erfolg bedeuten können. Ich bin Christina Kiriasoglu, Journalistin beim Manager-Magazin und berichte seit 8 Jahren über Startups, Software und die Geldgeber der Branche. Ich habe Gespräche mit den Szeneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die Tech-Spieler. Hallo Marc.
Hallo Christina. Heute ist ja nicht gerade ein Startup bei uns zu Gast, darf ich glaube ich sagen.
Nee, so ziemlich das Gegenteil. Heute geht es um ein Unternehmen, das 175 Jahre alt ist und das sich das ein oder andere Mal neu erfinden musste. Es geht um Siemens. Gerade in den letzten Jahren hat der Konzern ja mal wieder eine harte Strategieänderung durchgezogen, große Bereiche abgespalten und ja, die Siemens AG will jetzt ganz Softwarekonzern sein und auch gerne so bewertet werden. Das ist aber gerade nicht der Fall, oder Marc?
Nein, ist es nicht. Der Aktienkurs von Siemens stagniert jedenfalls auf dem Niveau von 2016. Das sieht jetzt auch nach dem Kursrutsch bei den Tech-Aktien an der Nasdaq da im Index noch anders aus. Der Nasdaq oder Nasdaq 100, der hat sich verdreifacht. Ja, es ist ja ein bisschen ein Trend, verständlich. Aus dem Tech-Boom, da wollten alle Softwarekonzerne sein oder besser noch Plattformen, also es hat sich dann leider herausgestellt, dass WeWork doch nur ein Immobilienvermieter war und nicht so sehr algorithmenabhängig. Und bei Netflix sind wahrscheinlich auch teure Serienproduktionen wichtig und nicht so sehr die Algorithmen, die dir dann die nächste Serie reinspielen. Gut, jetzt Siemens ist ja wirklich führend bei so Trendthemen wie Industrieautomatisierung und auch Elektrifizierung der Wirtschaft. Da wachsen die, habe ich mal nachgeschlagen, seit 2017 im Schnitt um 5%, zuletzt sogar mal deutlich stärker. Allerdings wachsen die auch nicht um 20%, 30% oder 40% wie manche Cloud-Software-Anbieter. Ne? Und außerdem gab es bei Siemens zuletzt einen Quartalsverlust und eine Multimilliardenabschreibung. Kann man sagen, Verluste gehören ja dazu bei einem echten Startup.
Also über die abgeschlagene Bewertung derzeit habe ich auch mit unserem heutigen Gast gesprochen, mit Peter Körte. Er ist Chief Strategy und Chief Technology Officer bei Siemens. Also er verantwortet die Technologie und die Strategie dieses ja neuen alten Konzerns. Und er sagt, der Zielpreis der Analysten liege so um die 50% höher, als es aktueller Markt der Fall sei. Also wie siehst du das?
Ja, also offenbar teilen schon mal die Investoren den Optimismus der Bankanalysten nicht. Die meisten Analysten folgen ja recht eng den Schätzungen der Unternehmensmanager. Und die Arbeitgeber, also die Bank, die verdient halt daran, dass ein Unternehmen wie zum Beispiel Siemens ihnen Beratungsmandate gibt für Übernahmen, für Börsengänge. Da ist natürlich Kritik am Management jetzt nicht so hilfreich fürs Geschäft, ne? Die Investoren dagegen, die sehen, dass wir vor einer Rezession stehen und dass die Kunden von Siemens vermutlich recht schwer getroffen sind. Einige durch Inflation, durch die Energiekrise, was das Geschäft von Siemens nicht leichter macht. Ein Kursgewinnverhältnis von 10 und eine Dividendenrendite von knapp 4,5%. Die wirken jetzt nicht unbedingt teuer, aber jetzt auch nicht total spottbillig, ne? Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche habe ich da in einem Bericht gesehen, hat die Aktie sogar einen leichten Bewertungsaufschlag.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall nach einer harten Aufgabe, da noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, vor allem in Form des entsprechenden Wachstums eben auch von neuen Softwareprodukten. Da hat Siemens auf jeden Fall zumindest eine Menge Pläne. Hören wir uns doch am besten mal genau an, was Peter Körte dazu sagen hat. Denn er hat mich im Berliner Podcast-Studio besucht, gleich vor der 175-Jahr-Feier von Siemens, wo auch Olaf Scholz zu Gast war. Peter, schön, dass du heute bei mir in meinen Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen.
Ja, ganz vielen Dank.
Peter, du bist seit 15 Jahren bei Siemens und du bist ganz schön weit aufgestiegen. Du verantwortest inzwischen die Strategie und die Technologie für den Konzern, also zwei äußerst entscheidende Bereiche, sollte man zumindest meinen. Wie vereinst du denn diese Bereiche?
Ja, das ist eine ganz interessante Genese gewesen. Ich bin von 2,5 Jahren von Healthineers zu den Siemens wieder zurückgekommen Zuerst als Strategieleiter und dann eben zusätzlich dann ein halbes Jahr später als Technologieleiter. Was wirklich schön ist an den beiden Rollen, ist, dass sie beide in die Zukunft schauen. Der Stratege schaut mehr, was sind die globalen Trends, wo geht der Markt hin, was passiert an Geschäftsmodellen. Und der Technologe schaut natürlich, was kommt an neuen Technologien und was ist möglich. Also es macht unglaublich viel Spaß und es gibt auch ganz viele Querbefruchtungen zwischen diesen beiden Teilen.
Siemens ist jetzt mit Abstand das größte Unternehmen, was ich hier an dieser Stelle im Podcast begrüßen darf. Normalerweise habe ich hier Gäste aus der Start-up-Welt. Die Unternehmen sind deutlich kleiner, die Entscheidungsmacht liegt dann noch bei den Gründern selbst. Siemens will sich ja nun als Technologiekonzern positionieren oder hat es auch schon getan, je nachdem, wie man fragt. Bist du denn schnell genug dafür?
Also generell gilt, bei der Technologie ist man eigentlich nie schnell genug, weil der technologische Wandel sich de facto immer beschleunigt. Ne? Wenn man da überlegt, vor 100 Jahren das Thema Elektrifizierung, was ja Siemens wirklich vorangetrieben hat, dann vor 50 Jahren war die große Welle der Automatisierung und was wir jetzt erleben, ist ja die Digitalisierung und die schreitet so schnell voran, dass auch wir als Siemens uns immer wieder neu erfinden müssen. Und wir haben heute ja unseren Geburtstag, 175 Jahre Siemens. Und das ist uns gelungen, indem wir immer wieder neue Geschäftsbereiche kreiert haben, auch akquiriert haben, aber vor allem investiert haben, um am Ende genau bei den Technologien rauszukommen, die der Markt dann am Ende auch braucht.
Du hast es erwähnt, Siemens wird 175 Jahre alt, ein stolzes Alter. Auf der anderen Seite Google, Apple und so weiter sind massive Konzerne geworden, kommen aber aus einer ganz anderen Unternehmenskultur. Was macht ihr denn vielleicht auch besser als diese Unternehmen?
Ich würde jetzt auch nochmal ein Amazon oder Microsoft nehmen, weil oft heißt es natürlich das Thema Konglomerat. Siemens ist ja in verschiedenen Geschäften unterwegs. Was wir aber da sehen ist, diese Technologiefirmen sind genauso Konglomerate. Ne? Also schau dir an Microsoft, die im Spielebereich unterwegs sind, die dann aber genauso auf der Computerseite unterwegs sind, auf der Hardware, aber auch auf der Software. Ich denke, wir kommen von der anderen Seite. Wir kommen eben nicht von der Software, wir kommen ursprünglich von der Hardware, haben aber über die Jahre eine große Softwarekompetenz aufgebaut. Also wenn du guckst, wir haben von den 42.000 Entwicklern, die wir haben, sind 24.000 Softwareingenieure. Und wenn du mal daneben legst in den Top 10 nach Softwareingenieuren, sind wir tatsächlich unter den Top 10 weltweit als Firma. Das heißt, wir haben diese Kompetenz auch akquiriert über Zeit. Ich glaube, der große Chance oder die große Stärke der Siemens ist, dass wir dieses unglaublich tiefe Domainwissen haben. Das heißt, wir sind ja in den Industrien unterwegs, wir sind in der Infrastruktur unterwegs, in der Mobilität. Und dadurch, dass wir diese Hardware da ja überall verbaut haben, wissen wir, wie dieses alltägliche operative Leben dort aussieht. Und wir wissen, nach welchen Daten man dann suchen muss. Das ist etwas anderes, als wenn ich mit Daten daherkomme und sage, ich kann eigentlich alles analysieren, ich weiß aber nicht, wonach ich suche. Und dieses Domain-Know-how können wir da ganz wunderbar zusammenbringen. Also ich glaube schon, dass beide, ne, also sowohl die Technologiefirmen, die du jetzt aufgezählt hast, sicherlich ihre Berechtigung haben, aber ich denke auch genauso wie Siemens, dass wir da ganz unseren eigenen Wert haben.
In den letzten Jahren hat Siemens sich ja extrem gewandelt, weg vom Mischkonzern, zumindest ein Stück weit weg, durch eben die verschiedenen Abspaltungen wie den Medizintechnikbereich, Energiegeschäft. Wieso konntet oder wolltet ihr denn nicht so weitermachen wie vorher?
Ja, das eine hast du schon angesprochen, das ist das Thema Geschwindigkeit. Und man muss natürlich immer gucken bei der Kapitalallokation, dass man entsprechend genügend Kapital für alle Geschäfte hat, dass man auch wettbewerbsfähig bleiben kann. Im Falle von Siemens Healthineers war ganz klar, dass in der MedTech-Branche eine Welle der Konsolidierung stattfinden würde und man entsprechend auch Kapital dafür braucht, um Akquisitionen zu machen, um ganz vorne mit dabei zu sein. Das hat uns dazu bewogen zu sagen, Healthcare ist ein ganz tolles Geschäft, wo wir auch nach wie vor weiterhin investiert bleiben wollen. Wir haben ja immer noch 75% als Siemens AG, sind der größte Aktionär. Aber gleichzeitig ermöglichen wir den Healthineers eine Eigenständigkeit und in dieser Konsolidierung mitzuspielen. Und das war dann auch genau so, wie es dann antizipiert war mit der Akquisition von Varian, also einem Krebstherapiespezialist, ne, den wir akquiriert haben vor einem Jahr oder anderthalb Jahren jetzt für 15 Milliarden. Das hätten wir so nicht gekonnt. Und das war der maßgebliche Schritt hinter der Healthcare-Seite. Die Energieseite ist nochmal eine ganz andere, weil die Energieseite so ist, dass sie vom Geschäftsmodell sehr anders ist. Großer Kraftwerksbau, Anlagenbau, was wir relativ wenig nur mehr haben, mit der Ausnahme bei der Siemens Mobility. Und zum anderen gibt es dort eine riesengroße Disruption. Ne? Das heißt, die ganze Energiewende, die dort stattfindet, etc. Und da haben wir gesagt, sie sind eigentlich besser unterwegs, wenn sie das eigenständig machen mit Fokus auf Energie. Haben ein klares Profil, sind groß genug, headquartert ja hier in Berlin. Und das war so der Grund, warum diese beiden Portfolioentscheidungen getroffen worden sind.
Wie schlimm waren denn die Schmerzen bei dieser Transformation?
Eine Transformation ist ja nie einfach. Also für mich ist ja Transformation als Wort, Begriff, ist erstmal eine Transformation bedeutet, sie geht über längere Zeit und sie betrifft alle. Und sie benötigt Wandel. Wandel im Sinne der Verhaltensweisen, Denkweisen etc. Natürlich gab es viele Fragen, was heißt das jetzt? Wird jetzt Siemens zerteilt etc.? Das heißt, vor 2, 2,5 Jahren war dann die Diskussion, das ist dann Siemens Rest, ne? Also nach der Healthcare und nach der Siemens Energie. Was absolut nicht richtig ist, denn es ist ein unglaublich starkes Unternehmen, was dort steht. Also im Sinne der Digitalisierung für den Industriebereich, der intelligenten Infrastruktur, der Mobilität, die absolut führend ist im Markt. Und dem eine Identität nach wie vor zu geben und zu sagen, aha, es gibt jetzt tatsächlich 3 Siemens, ne? Also eine Siemens AG, eine Siemens Energie, eine Siemens Healthineers. Diese Identitätsfindung, möchte man meinen, ist ein einfaches Thema, war es aber nicht. Aber in der Zwischenzeit muss man ganz klar sagen, auch unter der neuen Führung von Roland Busch und dem gesamten Managementteam ist das sehr, sehr gut geworden und hat sich sehr klar positioniert, so wie du es auch richtigerweise gesagt hast, mit dem fokussierten Technologiekonzern oder Unternehmen.
Wie geht das denn, diese Identitätsfindung? Also was macht man, damit es klappt?
Na gut, der erste Schritt ist natürlich zu sagen, wofür steht man denn? Und diese Siemens AG steht für die Kombination der digitalen und der realen Welt. Und das mag jetzt sehr plakativ klingen, hat aber unglaublich viel Tiefe im Sinne von, was dahinter steht. Weil wir glauben, als Technologiekonzern natürlich mit Technologie die größten Herausforderungen unserer Zeit zu adressieren. Sei das jetzt resiliente Wertschöpfungsketten, sei das das Thema Flexibilität, Geschwindigkeit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, all diese Herausforderungen, die ja unsere Kunden haben. Und wir diskutieren, wie können wir mit Technologie euch helfen? Und was wir denen sagen ist, es ist egal, ob das Hardware ist oder ob das Software ist. Wir verwenden einfach diese beiden Technologien aus diesen beiden Lagen. Wir bringen die zusammen und wir helfen euch, das nach vorne zu bringen. Und wir machen das in der Industrie. Wir machen das in der Infrastruktur und wir machen das in der Mobilität. Und das war ein sehr oder ist nach wie vor ein sehr, sehr gutes Narrativ zum einen. Das ist ja die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die muss ich fairerweise auch sagen, vorher auch schon da war, aber nicht so klar herausgearbeitet war. Und dann beginnt die harte Arbeit. Das heißt, wir hatten ein Day One, wenn man so möchte, nach der Abspaltung der Siemens Energie am 1. Oktober 2020. Und da ging sozusagen die Kommunikationsreise los, ne? Und da gab es viele Townhalls, viele Gespräche mit Mitarbeitern in Kleingruppen, Großgruppen etc. Viele Fragen natürlich. Aber ich muss sagen, nach 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, ist das sehr gut eingegangen in die DNA der Menschen und auch in der Kommunikation, wenn wir miteinander tatsächlich nachdenken, wo geht die Reise hin.
Du hast es schon erwähnt, so ein bisschen kann ich es mir vielleicht jetzt fast schon denken, aber diese Bezeichnung als fokussierter Technologiekonzern. Also als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Außer, dass ich verstehe, es ist schon mal gut, dass es nicht unfokussiert ist. Aber also was genau meint ihr damit?
Ja, also was meint ihr damit? Also erstens nehmen wir mal den Begriff Technologie. Also wenn heute landläufig über Tech-Unternehmen gesprochen wird, und das war auch ein bisschen, was du ja vorhin impliziert hattest, Google, Microsoft, dann nimmt man diese Firmen. Ist für dich Apple ein Tech-Konzern? Ist für dich Tesla ein Tech-Konzern? Wahrscheinlich würden wir beide sagen, ja. Wenn ich dir jetzt aber sage, Tesla produziert im Wesentlichen Autos, ist ein Hardware-Konzern, oder Apple produziert im Wesentlichen Telefone, aber sehr intelligent darauf, über einen Marktplatz entsprechend Applikationen, Apple Store, alle Apps, die wir natürlich kennen, ist am Ende eine Kombination aus Hardware, Software in der Kommunikationsbranche. Und streng genommen sind wir nichts anderes. Wir machen das nur eben fokussiert in diesen 3 Spalten oder in diesen 3 Bereichen, wenn man so möchte, in der Industrie, Infrastruktur und in der Mobilität. Das ist das, was wir mit fokussiert meinen.
Der Wandel geht ja weiter. Es sind vielleicht noch weitere Abspaltungen geplant. Was liegt denn da noch vor euch?
Ja, also erstmal liegen keine weiteren Abspaltungen vor uns. Was wir haben, ist tatsächlich noch, was wir eine Portfolio Companies nennen. Dort sind gewisse Geschäftsbereiche, wo wir gesagt haben, wenn die eigenständiger stehen, haben sie eine bessere Möglichkeit, sich zu entfalten. Und das haben wir jetzt mehrfach gezeigt. Wir hatten gerade unser Parcel-Geschäft an Körber verkauft, sehr erfolgreich. Wir haben aber auch kleinere Geschäfte verkauft, nicht nur aus den Portfolio-Companies, wie zum Beispiel Unix, die Verkehrsflüsse oder Simulationen machen, aber eben auch Verkehrsleitsysteme. Also da gibt es natürlich immer wieder Themen, weil man immer wieder drauf schaut, passt das noch, passt das nicht. Aber ganz klar, wir haben uns dazu auch bekannt und das waren auch natürlich auch die ersten Fragen. Was ist denn jetzt mit der Mobilität? Ist die jetzt ein Teil der Siemens? Es gab ja mal die Überlegung, das auch mit der Alstom zusammenzuführen, wo wir gesagt haben, nein, ganz klar, das ist ein integraler Bestandteil der Siemens AG aus vielen Gründen. Unter anderem, weil ganz viel der Technologie, die wir in dieser Industrie, in der Infrastruktur verwenden, auch wieder in der Mobilität wiederverwenden. Also wenn ich einen Zug konnektieren will, dann kann ich das über ganz ähnliche Mechanismen, als wenn ich eine Fabrik konnektieren will oder ein Gebäude konnektieren will. Und wo wir gesagt haben, das ist ganz klar Kernbestandteil. Dass es natürlich immer kleinere Orientierung gibt, ist klar.
Seit ungefähr 10 Jahren gibt es bei Siemens ja den digitalen Zwilling. Damit kann man Maschinen, Produkte, Prozesse oder ganze Anlagen digital abbilden und durchtesten. Fehler finden, bevor man das Ganze live schaltet oder auch vielleicht optimieren, möglichst günstig machen, möglichst umweltfreundlich machen. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was das denn mal so richtig revolutioniert hat?
Ja, also da gibt es ganz viele Beispiele, aber ich gebe dir mal ein super, super aktuelles.
Das Krasseste wollen wir
das
hören.
Das Krasseste, okay, ich gebe dir ein Krasses. Ist, wir haben gerade eine ganz neue Fabrik gebaut in Nanjing. Und zwar in unser Motion Control. Also das ist überall da, wo Steuerungen sind für Antriebe. Und diese neue Fabrik in Nanjing ist tatsächlich zuerst digital entstanden. Das heißt, wir haben einen digitalen Zwilling dieser Fabrik gebaut. Das Tolle daran war, dass wir dann anschauen konnten, wie wir diese Fabrik optimal gestalten. Das heißt, wie müssen denn eigentlich dann die Produktionslinien aussehen? Wie muss der Materialfluss sein? Wo müssen die Mitarbeiter konkret stehen? Wo sind die Lager? Wie kann ich die Wege optimieren? Das kann man natürlich heute in der realen Welt auch alles machen, aber das dauert halt wahnsinnig lang. Und was wir eben gemacht haben, ist dadurch, dass wir es digitalisiert hatten, wir haben halt tausende von Simulationen gefahren, um zu sagen, okay, wenn ich hier die Anlage dahin verschiebe, wie wirkt sich das dann auf den Materialfluss aus? Müssen die Leute länger laufen? Wir konnten also viele Optimierungsprobleme laufen lassen. Also was, wenn, ne? Also what if? Und damit konnten wir diese Anlage oder diese Fabrik in Nanjing, die ein Spiegelbild ist zu einer deutschen Anlage, zu dem Zeitpunkt, wo wir mit der gestartet sind, war die bereits 20% effizienter. Einfach nur dadurch, dass wir so viel simulieren konnten vorher. Und das ist erst der Anfang, ne? Weil jetzt, das ist sozusagen der digitale Zwilling im Design. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich sozusagen der digitale Zwilling aus der Operations, also aus dem Betrieb. Das heißt, ich kann jetzt Daten aus dem Betrieb dieser Fabrik zurückspielen in meinen digitalen Zwilling und kann sagen, verhält die sich denn eigentlich jetzt so, wie wir sie ursprünglich simuliert hatten?
Was heißt denn das in Zahlen, wenn man 20% effizienter wird? Wie viele Kosten spart man?
Das hängt ganz von der Fabrik drauf ab. Ja. In dem Fall, ich kenne jetzt gar nicht die Zahl, könnte ich dir gar nicht sagen, kann ich dir gerne nachliefern. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich am Ende ja auf den Material, also auf das Produktionspreis, also Standard Product Cost auswirkt. Das heißt, wir können die Teile, die wir dort aus der Fabrik herauskriegen, 20% billiger anbieten.
Siemens hat ja eine Cloud-Plattform entwickelt, MindSphere. Mit ihr sollten die Kunden nichts weniger als ihre Fertigung digitalisieren können. Und sie sollte so eine Art Betriebssystem für die Industrie werden, für die Infrastruktur werden. Und für Fabriken. Wieso hat das denn nicht geklappt?
Also ich würde also nicht sagen, dass es nicht geklappt hat, aber es ist tatsächlich etwas anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Was haben wir gelernt? Ich denke, die Plattform hat unglaubliche Stärken, insbesondere wenn es um die Konnektierbarkeit geht und in Richtung Maschinen. Ne? Weil eigentlich ist Digitalisierung so gesehen gar nicht so schwer. Du hast unten die Maschinen, die musst du halt anschließen. Datentechnisch, du musst die Daten aggregieren und dann baust du die Applikation oben drauf. Es gibt immer die drei Ebenen. Und das ist mit der MindSphere sehr, sehr gut gelungen. Was wir unterschätzt haben, war, dass man nicht eine Plattform verkauft, sondern am Ende kauft der Kunde, eigentlich für uns jetzt sehr logisch, eine Lösung. Und diese Lösung ist meistens die Applikation und nicht so sehr die Plattform. Wir sind gestartet und haben gesagt, wir können dir heute eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der du ganz viele Dinge selber entwickeln kannst, so dass du ganz viele Probleme lösen kannst. Und wir wollen gar nicht so sehr wissen, wie ihr das macht, aber wir stellen euch diese Plattform zur Verfügung. das war nicht das unbedingt, wo die Kunden hinwollten. Wo die Kunden hinwollten, war, dass sie gesagt haben, ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, wann diese Maschine ausfällt. Oder ich möchte Transparenz haben über meine Energieeffizienz. Also sie möchten die Applikation haben. Und das mussten wir lernen. Das haben wir auch in der Zwischenzeit gemacht. Das heißt, wir haben gesagt bei der MindSphere, dass sie zum einen nicht die Plattform verkaufen, sondern wir verkaufen ganz konkrete Applikationen. Also Manage My Machine ist so eine Applikation, wo du deine Werkzeugmaschinen ganz wunderbar optimieren kannst. Also das ist das, was der Kunde kauft. Und das Zweite dahinter, das ist das zweite Learning daraus, ist, wir hatten die Plattform relativ monolithisch gebaut. Das heißt, es war eine Plattform für alles. Und das ist natürlich in der heutigen Welt wahnsinnig schwer. Und da haben wir gelernt, dass man so eine Plattform in sogenannte Microservices aufbricht. Das heißt, in einzelne Komponenten, die du immer und immer wieder verwenden kannst. Und das war so die Anpassung, die jetzt über die Zeit dadurch entstanden ist.
Ja, das verläuft immer so in Wellen. Manchmal wollen die Kunden alles aus einer Hand. Im Moment geht es jetzt seit einigen Jahren eher wieder dahin, dass man sich das dann dazu buchen will, was genau man gerade braucht und auch von dem Anbieter, den man da am liebsten hätte. Ein zentrales Angebot von euch ist ja jetzt auch die Plattform Accelerator, wo der Gedanke ja sehr stark, glaube ich, von Anfang an vertreten sein soll, dass man über diesen Marktplatz eben alles modular dazu buchen kann in seine Cloud, wie man es gerade braucht. Kannst du mal erläutern, wie das in der Praxis aussehen soll und wie weit das Ganze ist?
Ja, also Accelerator ist tatsächlich eine logische Weiterentwicklung aus der MindSphere heraus. Das heißt, MindSphere wird auch Industrial Operations IT oder IoT heißen in der Zukunft, ist Teil von Accelerator. Und zwar ist es genau das, was wir gerade diskutiert haben, ist der Betrieb. Das heißt, ich kann sehr effizient aus Maschinendaten akquirieren. Ich kann gucken, was da passiert. Gleichzeitig erweitern wir diese Logik und sagen, es gibt ja den Design. Also hatten wir gerade im Rahmen der digitalen Fabrik diskutiert. Das heißt, wir bringen jetzt Design und Betrieb wirklich zusammen. Das war das eine. Das zweite ist, der Accelerator, Siemens Accelerator, ist eine offene Geschäftsplattform. Also wir sagen Open Digital Business Plattform. Wir stellen hier nicht die Technologie in den Vordergrund. Wir stellen hier tatsächlich das Geschäftliche in den Vordergrund. Daraus lernend, was wir gerade diskutiert haben. Und das Kernwort ist offen. Weil wir genau das, was du gerade gesagt hast, Kunden the best of haben wollen und eben auf keinen Fall ein Vendor-Login haben wollen. Das ist ein Riesenthema in der IT-Welt. Und sie wollen flexibel sein, zu sagen, ich möchte die Applikation gerne von dem und ich möchte die Applikation gerne von dem. Das Problem heute nur ist, dass diese Applikationen meistens nicht miteinander kommunizieren. Und das kennen wir alle. Der beste Freund von uns allen ist wahrscheinlich Excel, weil man irgendwas rauskopiert aus einer Applikation, ne, und dann in die andere hineinpastet. Warum ist das so? Weil diese Applikationen nicht miteinander sprechen. So, und deswegen haben wir den Accelerator gelauncht, wo wir gesagt haben, erstens, wir können das nicht allein. Das heißt, Accelerator ist gar nicht so sehr über Siemens, sondern natürlich hat es ganz große Siemens-Portfolio-Elemente, es hat aber auch ganz viele Partner-Elemente. Und darüber hinaus müssen diese Applikationen miteinander kommunizieren. Sie müssen offen sein. Also wir sind nicht nur offen für Partner, sondern wir sind auch offen in der Architektur. Ich gebe dem Beispiel, nachdem wir in Berlin sind. Es gibt ja hier die Siemens-Stadt und in der Siemens-Stadt wollen wir tatsächlich eine ganze Menge neu bauen. Wir auf der Siemens-Seite sind super stark, wenn es darum geht, den Betrieb von Gebäuden zu optimieren. Wir haben aber heute nicht die Design-Tools für Gebäude. So, und da musst du dich jetzt irgendwie mit jemandem partnern und schauen, wie du eben das für die Kunden dann nachher zusammenbringst. Das ist eine Firma namens Bentley Systems, mit dem wir jetzt genau das gemacht haben. Das heißt, die Bentley bringt heute den digitalen Twinning der Siemens Stadt. Wir bringen die gesamten operativen Daten. Gemeinsam fahren wir das zusammen und dann schauen wir, dass da nachher am besten was rauskommt.
Und wie weit ist die Plattform jetzt?
Dadurch, dass es eine Geschäftsplattform ist, ist es erstmal der Marktplatz, wo du entsprechend die Applikation findest. Da haben wir in der Zwischenzeit 394 Offerings oder Angebote, ne, und die wächst. Wir haben aber ganz klar gesagt, dass wir das selektiv machen, weil das Schlimmste, was du auf einer Plattform machen kannst, ist, dass man sie congestion, ne, also dass man sie verstopft mit Dingen, die eigentlich keinen interessieren. Also da ist es wichtig, da sind wir eher vorsichtig, dass wir sagen Qualität über Quantität und bauen das weiter aus. Also wir haben das ja am 29. Juni gelauncht oder in den Markt eingeführt. Seitdem haben wir viele neue Partner mit draufgesetzt, zum Beispiel Esri, die machen so Geospatial Information Systeme und so weiter. Das heißt, das bauen wir weiter aus, sukzessive, und es adressiert tatsächlich, und das ist vielleicht letzter Punkt dazu, ein Portfolio, das sowohl Hardware als auch Software ist und das aber wichtig bei der Hardware so ist, dass wir sagen, die Hardware muss konnektierbar sein und aktualisierbar sein. Weil in die Welt, in die wir gehen, machen wir Geräte intelligenter. Und das geht nur dann, wenn ich sie konnektieren kann und wenn ich entsprechend auch Algorithmen wieder runterladen kann. Denk an, ich hatte Tesla genannt, weil das so ein eingängiges Beispiel ist. Wir haben ja in der Industrie immer das Thema, dass die Produkte, die wir herstellen, 5 bis 10, denk an Zug, 30 Jahre draußen sind im Feld, ne? Aber gleichzeitig die Zyklen in der IT so kurz sind. Und die Überlegung ist, wie kriegt man das jetzt miteinander synchronisiert? Und das kriegst du eben über Over-the-Air-Updates. Das heißt, du kannst dann sagen, hey, ich kann auch Maschinen dann aktualisieren, wenn ich halt neue Funktionalitäten oder Applikationen habe. Oder auch Cybersecurity, ganz wichtig. Und das ist genau das, was wir machen mit dem Accelerator. Das heißt, wir bringen die Hardware, also intelligente Hardware, gemeinsam mit der Software auf den Markt.
Was erhofft ihr euch davon für einen Umsatz?
Wir erhoffen uns damit natürlich Wachstum, und zwar Wachstum prinzipiell im Rahmen dessen, was wir im Kapitalmarkt auch kommuniziert hatten. Das heißt mindestens 10% pro Jahr. Aber das, wie gesagt, das ist eine Mindestzahl. Die Zahlen kann ich leider heute noch nicht sagen für das abgelaufene Geschäftsjahr, sehen aber sehr, sehr gut aus und liegen auch drüber.
Vor kurzem habt ihr noch eine Partnerschaft verkündet mit dem US-Tech-Giganten Nvidia. Die entwickeln Grafikchips. Und gemeinsam wollt ihr, jetzt kommt ein Buzzword, das industrielle Metaverse bauen. Was heißt das denn und wie soll das genau aussehen?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn der Tim Cook, also der Apple-Chef, sagte gerade oder hatte gerade die Frage gestellt, wer weiß denn überhaupt, was denn dieses Metaverse ist, ne? Und ich glaube, das weiß heute noch niemand so richtig. Also jeder hat da eine Assoziation, es gibt keine feste Definition dahinter.
Also ich habe gerade noch mal gelesen, dass im deutschen Metaverse so 17 Nutzer pro Tag unterwegs sind. Da weiß offenbar auch keiner, was das eigentlich ist.
Immerhin, ich bin überrascht, dass es das deutsche Metaverse gibt und dass die 17 Nutzer da schon unterwegs sind. Also, aber ich erzähle dir ein bisschen die Richtung, in die wir wollen. Ne? Ich hatte ja, oder wir haben beide schon gesprochen über das Thema digitale Zwilling. Für mich ist tatsächlich das eine natürliche Weiterentwicklung. Also wenn man technologisch sich anschaut, wir kommen ursprünglich aus der digitalen Welt für den Design. Ne? Das heißt, also früher wurden, also klassisches CAD, also Computer-Aided-Design, wurden Autos designt oder Flugzeuge designt, einfach weil die so wahnsinnig teuer sind. Da war das strukturelle Element erstmal wichtig. Dann hat man über die Zeit darüber hinaus Simulation entwickelt. Das heißt, man hat gesagt, hey, wäre das nicht toll, wenn ich dieses Auto jetzt im Windkanal testen könnte oder die Elektronik da drin testen könnte oder auch die Akustik da drin testen könnte. Das heißt, man ist einen Schritt weiter gegangen und hat das mehr immersiv gemacht im Sinne von nicht nur optisch, sondern eben auch alles andere, ne? Also Akustik, wie gesagt, Temperatur etc. Das heißt, es wurde schon mal komplexer. Wir gehen jetzt mindestens 3 Schritte weiter und die 3 Schritte sind erstens, diese Designs werden fotorealistisch. Sie werden real-time und sie werden kollaborativ. Das heißt, sehr stark ja aus der Gaming-Industrie kommend, weil da kommt ja eigentlich das Thema Metaverse her, wenn man ehrlich ist, Fortnite etc., ne? wo du 150 Spieler hast, die gleichzeitig in real-time in dieser immersiven Umgebung entsprechend sich da gegeneinander bekriegen können. Das Übertragen auf die industrielle Welt für uns heißt, dass wir unseren Kunden entsprechend anbieten möchten, dass sie immersiv, das heißt in diese Welt hinein eintauchen können, dass sie gemeinsam kollaborieren können, wenn es um komplexe Dinge geht, stell dir eben das Auto vor, und dass sie dabei auch was, wenn, also What-If-Szenarien, also in Real-Time, also in direkter Umsetzung sich anschauen können. Also zum Beispiel, wenn du und ich, wir uns jetzt das Auto anschauen würden und wir würden sagen, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt hier entsprechend diese Scheibe so verändere, was würde die Auswirkung sein auf den CW-Wert im Sinne von Luftwiderstand. Das geht heute nicht, weil du wahnsinnig lange brauchst, um das zu simulieren. Und jetzt kommt die Nvidia-Diskussion ins Spiel, weil Nvidia genau das ist. Ne? Nvidia hat super, super, super starke Grafikchips für sowohl die Visualisierung, aber auch für KI, also für künstliche Intelligenz. Und das ist genau diese Rechenpower brauchen wir dahinter. Das heißt, Nvidia in der Partnerschaft bringt mit diese Rechenleistung. Sie bringen auch mit die Fotorealistik, die wir so heute nicht haben. Was wir heute auf der Siemens-Seite logischerweise mitbringen, ist, wir haben den, wir sagen immer, most comprehensive, also meist umfassenden digitalen Zwilling, den wir bauen können und auch simulieren können. Und diese beiden Dinge zusammengenommen sind dann genau das, was unsere Kunden suchen. Jetzt vielleicht letzter Punkt dazu. Das ist Stand heute. Und jetzt haben wir mehrere Piloten, unter anderem deutsche Automobil-OEM, mit dem wir jetzt eben zusammenarbeiten, aber auch für uns
BMW.
Genau, mit dem wir jetzt mal tatsächlich das in ersten Pilotprojekten auch wirklich ansetzen. Geht es vor allem mal um die Frage der Use Cases, also wo macht das denn am meisten Sinn, dass ich das mache? Geht es meistens um das Thema Fabrikplanung, Anlagenplanung etc.? Ist genau das und das wird sich entwickeln.
Was ist da so der Zeitrahmen, wann ihr damit richtig an den Start gehen wollt?
Wahnsinnig schwer zu sagen, weil das ist aus meiner Sicht, gibt es da keinen Startschuss. Also es ist ja eigentlich so eine natürliche Evolution. Ne? Wenn ich heute sagen würde, wann kam denn der Fernseher, da würdest du auch sagen, der Fernseher kam über die lange Zeit, weil der ursprüngliche Röhrenfernseher schwarz-weiß hat sich dann weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt und ist jetzt das, was wir heute darunter verstehen. So wird es hier auch sein. Ich glaube, dass der digitale Zwilling, wie gesagt, immer mächtiger wird und dann nachher das Tool schlechthin sein wird und das wird dann irgendwann mal in Richtung an Metaverse laufen.
Und wer kriegt wie viel in dieser Partnerschaft mit Nvidia?
Das ist gar nicht so festgelegt, dass man jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir gleich hier die Beute verteilen, im Gegenteil, sondern wir haben jetzt erstmal gesagt, wir wollen gemeinsam unseren Kunden definieren und zeigen, was wir können. Das heißt, das ist immer eine Dreierbeziehung, wenn du so möchtest, der Endkunde, wir und die Nvidia und wir bringen jeweils unsere Technologien ein und erarbeiten das zusammen. Also da gibt es jetzt nicht klassisch, wo du sagst, okay, da kriege ich jetzt deinen Teil von einem Gewinn oder einem Kuchen. Das ist nicht definiert.
Ja, dann ist das ja was, wo wir mal dranbleiben können. Das,
absolut.
Ist auf jeden Fall sicherlich dann noch eine spannende Entwicklung. Wir haben schon drüber gesprochen, was für Daten Siemens alle hat. Aber auch ein Microsoft oder ein Amazon gehen ja immer weiter vor bis in die Fabriken hinein mit ihren Anwendungen. Ist es richtige Konkurrenz für euch?
Also das ist insofern interessant, die Frage, weil sie erstmal per se, wir betrachten sie als Partner. Also und zwar, eigentlich sind sie alles drei, wenn du so möchtest. Sie sind Kunde, sie sind Lieferant und sie sind auch Wettbewerber, wenn es das ist, was du suchst. Sie sind aber vor allem erstmal Partner und Kunde. Ne? Das heißt, eine Microsoft, eine AWS haben große Datenzentren. Wir sind sehr, sehr gut partnerschaftlich unterwegs in der Ausgestaltung dieser Datenzentren, arbeiten da sehr eng zusammen. Nebenbei beide oder insbesondere AWS oder Amazon geht es auch um das Thema Elektromobilität und wo wir auch sehr stark sind, wo wir ihnen gemeinsam mit Rivian auch helfen. Das heißt, da gibt es eine sehr gute Partnerbeziehung bezüglich Kunde. Umgekehrt haben wir natürlich alle Applikationen, die wir bauen, die betreiben logischerweise nicht in unseren eigenen Rechenzentren, sondern in denen von Microsoft und auch von AWS. Das heißt, wir sind wiederum großer Kunde von beiden. Und dementsprechend haben wir einen ganz offenen Dialog immer und wir diskutieren immer, was macht ihr? Natürlich gibt es hier und dort Überschneidungen im Sinne des Portfolios, aber ich würde heute nicht sagen, dass wir großer Wettbewerber sind, dass wir jetzt uns da auf den Füßen stehen.
Auf welche weiteren Technologien und Lösungen wollt ihr denn euch in Zukunft noch konzentrieren? Was ist da wichtig für euch?
Ja, also ein großes Thema haben wir ja schon angesprochen, ne? Das ist das Thema digitaler Zwilling und die Simulation dahinter ist nicht zu vergessen, ist super wichtig. Weiteres Thema darin ist, diese Simulationen müssen irgendwo laufen, das heißt, die müssen auf der Edge laufen. Also Edge heißt ja lokales Datenzentrum oder lokales Rechenzentrum auf der Fabrikebene. Wichtiges Thema. Das ist übrigens überhaupt das Thema, ne? Weil wir ja in der Lebenszyklus der Computerindustrie immer wieder meandrieren von einem Zentralmodell, also sprich Großrechner, ja, erinnern wir uns die 60er Jahre von der IBM, dann hin super zu dezentral, das heißt PC und die 90er Jahre bis hin jetzt eigentlich die Cloud-Jahre, die wieder super zentral sind. Wir glauben, dass die Edge tatsächlich eine ganze Menge auch wieder dezentral führen. Das heißt, wir müssen überlegen, was ist es, was wir anbieten, was ist es aber auch, was wir eben genau, wie wir gerade angesprochen haben, in Partnerschaft anbieten, was wir auch machen. Also das ist ein großes technisches Thema. Wir hatten gerade heute Morgen die Einweihung eines Additive Manufacturing Clusters. Also Additive Manufacturing ist ein super, super wichtiges Thema, getrieben unter anderem durch auch diese ganze Thema Covid. Das heißt, Fabriken fallen aus in China, aber eben auch Konflikt, was wir jetzt haben in der Ukraine. Das heißt, Lieferketten brechen zusammen. Es gibt ganz viele Staaten, die natürlich und auch Unternehmen, die jetzt sagen, resiliente Wertschöpfungsketten sind super wichtig für uns. Da spielt dieses Thema 3D-Druck ganz, ganz großes Thema, also ganz wichtiges Thema drin. Und das andere sind natürlich nachhaltige Energiesysteme nach wie vor. Das heißt, vor allem, was man nicht vergessen darf, sind die Netze. Denn wir wollen in diese, also was es heißt, All Electric Society, das heißt, wir wollen elektrifizieren und idealerweise grünen Elektronen haben, ne? Das heißt aus erneuerbaren Energien. Dafür brauche ich aber Energiespeicher, dafür brauche ich natürlich die Netze, die entsprechend diese Energiemengen auch übertragen können. Unsere Netze hier in Deutschland heute sind bei weitem nicht in der Lage, so viele Elektroautos, Wärmepumpen etc., wie wir planen, heute überhaupt zu adressieren. Das heißt, wir brauchen neue Wege dahin. Das heißt, da fahren wir eine ganze Menge an Simulationen. Wir gucken, wie man diese Energienetze intelligenter machen kann. Auch hier wieder Hardware-Software-Kombination. Denn wir glauben nach wie vor, dass die Infrastruktur, die wir heute haben, man nicht unbedingt immer neu erneuern muss, sondern man muss sie nur intelligenter machen. Stichwort Züge, ne? Das heißt, ich muss einfach nur wissen, wann ich, die Gleise sind da, aber ich kann die Gleise natürlich deutlich besser ausnutzen. Das geht aber nur dann, wenn ich sie intelligent miteinander verknüpfe.
Was sind denn da die größten Herausforderungen für euch?
Die größten Herausforderungen sind immer das Skalieren. Das heißt, man fängt relativ leicht an mit irgendwelchen Proof of Concepts oder Proof of Value, wo man mit Kunden gemeinsam arbeitet. Aber die Krux dahinter ist natürlich immer zu sagen, dass das jetzt nicht ein Einzelfall ist, sondern dass das tatsächlich etwas ist, was extrem oft benötigt wird. Und da kommen wir jetzt auch beim Design Thinking vorbei. Das heißt, diese Idee mit Desirability, also Desire im Sinne von, da gibt es ganz viele Unternehmen weltweit, die alle genau diese Desire haben. Das heißt, die sind, also dieses Problem. Das ist etwas, wo wir auch lernen mussten für uns nochmal in der Technologieentwicklung, dass wir überhaupt, bevor wir mal was bauen, eigentlich ganz logisch mit mindestens 80, 90, 100 Kunden sprechen und sagen, hey, ist es das, was ihr eigentlich sucht? Um dann zu sagen, hey, sieht nach einem relevanten Problem aus. Denn Werner von Siemens hat schon immer gesagt, es ist nicht die Erfindung selber, die wirklich entscheidend ist, sondern der Wert einer Erfindung ist die praktische Anwendung. Und damit hat er recht. Das heißt, die praktische Anwendung ist das, was wir vorher eigentlich abprüfen müssen, bevor wir wirklich dann in die Entwicklung gehen. Und das ist aber auch ein Kulturwandel.
Siemens kauft ja auch immer mal Unternehmen dazu, zum Beispiel Brightly Software für eine ordentliche Summe, 1,6 Milliarden Dollar. Wann entscheidet ihr euch denn dazu, wirklich auch ja, ein Unternehmen zu übernehmen?
Also das funktioniert im Prinzip so, dass wir da eine sehr stringente Systematik dahinter haben. Das heißt, wir fangen immer an bei Kapitalallokation, weil darum geht es ja, Kapitalallokation, wo investiere ich rein? Wir fangen immer an mit Megatrends. Das heißt, wir sagen immer erstmal, wo glauben wir, werden langfristige, nachhaltige Wachstumsmärkte entstehen? Also wenn ich mir jetzt heute anschaue, das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das Thema Urbanisierung, das Thema demografischer Wandel, das sind alles so Megatrends, die sicherlich Märkte beeinflussen werden. Jetzt, weil du Brightly angesprochen hast, Brightly ist ein Spezialist für Asset Management in Gebäuden. Und wir haben gesagt, das wird sehr stark getrieben werden in der Zukunft, immer noch zum einen durch diesen Trend der Digitalisierung. Die 1,6 Milliarden sind unter anderem dem geschuldet, dass es eben heute schon komplett als As-a-Service, also als SaaS-Geschäft angeboten worden wird, damit sehr gut skalieren kann, auch eine sehr gute Kostenbasis hat. Und dass es eben hilft, die Energieeffizienz in Gebäuden zu steigern. Und wir wissen ja, dass heute 18% aller CO2-Emissionen aus Gebäuden kommen. Das heißt, einer der größten Hebel sind so oder so die Energieeffizienz von Gebäuden. Und da haben wir gesagt, wir haben zwar ganz große Teile heute schon, die wir dort besetzen für Gebäudesteuerung, aber eben nicht das, was Brightly mitbringt mit dem Asset Management. Und dann ist der Rest natürlich immer auch ein bisschen persönlich, passt das nicht von der Kultur, passen die Menschen dort rein, Management-Team etc.
Wir sprechen ja heute über eine ganze Menge Pläne, was Siemens so vorhat, wo die Wachstumsfelder sind, wie die Zukunft aussehen kann. Dabei gibt es ja auch noch eine ganze Menge Unternehmen und auch nicht nur in Deutschland, die sich gar nicht gut im Bereich Industrie 4.0 aufgestellt sehen. Klar, gerade bei den Deutschen, denen wird immer die Angst attestiert, aber wenn man tatsächlich auch mal auf so europäische Auswertungen schaut, dann sieht es generell nicht unbedingt immer so toll aus. Also zur Selbsteinschätzung der Unternehmen, ist es schwierig für euch, dann auch von dem Nutzen neuer Lösungen zu überzeugen?
Das ist ehrlich gesagt die Steilvorlage für den Siemens Accelerator, weil der Siemens Accelerator ist genau dieser Gedanke. Also wir sehen das in Industrie 4.0, das Konzept ist verstanden, aber ganz viele, vor allem Mittelständler, auch kleinere Unternehmen sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das Zweite, was sie sagen, ist, ich habe eine ganze Menge an Bestand heute ja schon, also wie kriege ich das überhaupt transformiert? Und dann sagen sie immer noch, ich weiß auch nicht, mit wem ich das machen soll und ich möchte mich aber auch niemanden festlegen. Das ist tatsächlich genau der Gedanke, den Mittelständlern, natürlich auch großen Unternehmen, aber vor allem den Mittelständlern zu helfen, in diese Richtung zu digitalisieren und zwar mit einfachen Tools. Also ich habe das Thema angesprochen, Konnektivität, was die brauchen, ist eine einfache Lösung.
Das klingt nach so einer Überforderung, zumindest bei manchen der kleineren mittelständischen Unternehmen. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten oder die häufigsten Schwierigkeiten, die du da immer wieder beobachtest?
Die größte Schwierigkeit ist, dass keiner ja Greenfield anfängt. Das heißt, einfach sagt, ey, ich baue jetzt alle meine Lösungen State of the Art zusammen. Sondern jeder hat ja irgendein System bereits. Hat ein SAP-System zum Beispiel oder auch ein Lagerbestandssystem etc. Und das passend zu machen, das ist dann immer der entscheidende Punkt. Also eigentlich dieses Brownfield, sagen wir immer, Brownfield Connectivity, Brownfield Digitalization, das ist die größte Hürde.
Ein immer wichtigeres Thema ist die Sicherheit solcher verbundenen Systeme. Also während Covid war das Thema Cybersecurity ja schon unter dem Brennglas und seit Kriegsbeginn ist es nochmal signifikanter geworden. Die Angst vor Hacks steigt, vor Datenverlust steigt. Wie geht Siemens denn in seinen Systemen damit um?
Du hattest ja vorhin angesprochen, was sind denn so Technologien, die wir uns anschauen, ne? Und eine hätte ich da auch nochmal nennen können, das ist tatsächlich das Thema Cybersecurity und Trust. Geht genau in die Richtung. Das heißt zu sagen, wie kann ich eigentlich heute die Hardware und die Software so sicher machen, dass sie entsprechend natürlich Cyberattacken entgegensteht. Das machen wir über ganz viele Mechanismen. Zum einen über Konsortien. Es gibt die Chart of Trust, in der wir Mitglied sind, in der wir versuchen, die Standards zu setzen, wie man zum Beispiel Verschlüsselung nach vorne treibt. Wir verfolgen ein Konzept in allen unseren Lösungen, die sich eine Zero Trust Philosophie nennt. Das heißt, per se glaubst du erstmal der anderen Seite nicht. Das heißt, du musst immer verschlüsseln, du musst authentifizieren, etc. Wir machen da auch Vorgaben, ist ganz wichtig, auch welche Lösungen wir zulassen und welche nicht, damit man das entsprechend adressieren kann. Und so entwickeln wir das weiter, ne, und arbeiten aber auch im Ökosystem mit Partnern zusammen, um das immer wieder zu erhärten. In der Bahnindustrie ist es ja ganz besonders ausgeprägt, ne, das kritische Infrastruktur. Da musst du auch entsprechende Sicherheitslevels, also das SIL 4 ist tatsächlich die höchste Sicherheitsstufe, was uns übrigens wahnsinnig hilft, weil wir können aus dieser Bahnerfahrung ganz viel auch wieder transferieren. Dann zum Beispiel in Anlagenbau, wenn du in Chemiewerk etc. denkst, da können wir viele Mechanismen, die wir dort entwickeln, dann auch entsprechend übertragen.
Ja, Peter, dann würde ich dich gerne abschließend noch um so einen Ausblick und ein paar Einschätzungen bitten. Vergangenen Sommer, da hat uns Roland Busch im Interview gesagt, dass Siemens massiv unterbewertet sei. Heute sieht es natürlich noch mal viel schlimmer aus Gründen, die wir uns damals noch nicht vorstellen konnten, mit Kriegsbeginn, Abschreibungen in Russland, auf das Russlandgeschäft. Welche Bewertung erhofft ihr euch denn mittelfristig?
Ja, also das, was du ansprichst, ist absolut richtig. Was wir momentan sehen, ist, Siemens steht ja als Stellvertreter für die deutsche Industrie und die deutsche Industrie als Stellvertreter für die europäische. Wir haben sehr, sehr viele anglosächsische Investoren, die natürlich jetzt auf dieser ganzen Verunsicherung, die sie sehen in Europa, reagieren und entsprechend Kapital abziehen. Damit sind wir als Siemens auch deutlich stärker betroffen als andere. Auf der anderen Seite, es gibt ja viele, viele Analysten, also die Tier-1-Analysten, die uns sich alle anschauen, die heute genau das sagen, was du auch sagst und was wir auch sagen, ist, wir sind massiv unterbewertet. Der Wert ist ganz klar da, der wird auch gesehen. Deswegen unser Target-Price ist heute tagesaktuell, müsste ich rechnen, aber 50% mindestens über dem, wo wir heute stehen. Das heißt, da sind wir nicht nervös, weil wir wissen, dieser Wert ist intrinsisch da, ist jetzt aber eben dieser Situation geschuldet. Faktum ist aber natürlich, wollen wir den Kapitalmarktwert steigern? Um ganz ehrlich zu sein, sehen wir das natürlich aber auch so, dass wir erstmal sagen, zuerst schaffen wir Wert für Kunden, damit Wachstum. Und daraus leitet sich dann nachher die Marktkapitalisierung ab. Das heißt, unser Hauptfokus ist erstmal die Frage, wie können wir unser Wachstum beschleunigen? Du hattest ja selber auch gesagt, Tech Company, eine andere Definition für mich für eine Tech Company ist, dass die wahnsinnig schnell wachsen. Wie machen sie das? Indem sie die Technologie nehmen, die sie haben und über ganz viele Industrien immer und immer und immer und immer wieder anwenden, ne? Sodass sie auch skalieren. Das heißt, nicht nur hast du ein starkes Wachstum, sondern auch eine gute Conversion, das heißt auch gute Profitabilitäten dahinter. Das ist unser Hauptfokus. Der Rest über den Kapitalmarkt kommt dann.
Also ich habe nur Roland Busch zitiert mit der massiven Unterbewertung. Ich halte mich da mit dem Urteil zurück, ob das so richtig ist oder nicht. Ja. Aber was natürlich noch interessant ist, wie groß das fokussierte Tech-Unternehmen denn dann mal werden soll? Also welches Potenzial steckt dahinter?
Ja, ehrlich gesagt gibt es das so nicht. Also ich habe ja gesagt, Wachstum ist wichtig, klar. Wir haben jetzt aber keine Größe, wo wir sagen, hey, ne, wir müssen jetzt irgendwie was, nimm eine Zahl, da wollen wir jetzt hin. Sondern für uns ist viel entscheidender die Dynamik. Das heißt, wie entwickeln wir uns weiter? Wie schaffen wir es, die Technologie? Und jetzt nochmal beim Werner von Siemens bleiben, die praktische Anwendung nach vorne zu treiben. Das ist das, was uns treibt. Ich kann dir heute keine Zahl geben dazu.
Okay. Dann noch die letzte Frage, Peter, was erwartest du denn für die deutsche Wirtschaft in den nächsten 2 Jahren?
Also wenn man die Zeitung liest, würde man meinen, nichts Gutes. Die IWF hat ja gerade gestern wieder seine Wirtschaftsprognose rausgebracht, nach der wir auf jeden Fall in eine Rezession gehen werden nächstes Jahr in Deutschland. Ich denke, man muss das differenzieren. Vor allem für die produzierende Industrie, die sehr stark auch auf den Export baut, haben wir immer noch sehr, sehr gute Auftragsbücher. Das ist das, was uns hält. Wir sehen auch durch die Preisanhebung der jeweiligen Unternehmen auch nach wie vor ein sehr, sehr gutes Wachstum. Das heißt, ich glaube, dass die nächsten 3 bis 4 Quartale immer noch sehr gut sein werden. Das Entscheidende ist, was dann danach passiert. Das heißt, du hast ja nach 2 Jahren gefragt. Ich denke, im nächsten Jahr müsste das eigentlich noch passen. Das, was danach passiert, ist das Spannende. Und da ist es wahnsinnig schwer vorauszusehen, was passiert östlich heute von uns hier, was passiert in China. Nächste Woche ist ja großer Parteitag. Sicherlich, was passiert dann auch in der US-Politik, weil ja dann auch entsprechend 2024 wieder die Wahlen anstehen. Wer wird dann dort sein? Das sind Dinge, die können wir nicht voraussehen. Faktum ist natürlich schon, da hast du einen Punkt, die Lokalisierung, so nennen wir das, also in der Vergangenheit war es eine Globalisierung. In der Zwischenzeit sehen wir zwar immer noch eine globale Sicht, aber immer mehr Lokalisierung nimmt definitiv zu. Dadurch wird die Welt komplexer. Und das bedeutet für die Unternehmen in Deutschland insbesondere, dass auch wir uns anpassen müssen, dass wir mehr multipolar werden müssen, dass wir uns überlegen müssen, wo investiere ich, eben nicht nur China. Indien ist ein aufstrebender Markt. Dieses Jahr 7% Wirtschaftswachstum, wahnsinnig stark. Auch USA rückt wieder mehr in den Fokus. Also ich denke, dass diejenigen, die diese Zeichen heute schon erkennen, dann auch diejenigen sein werden, die dann in 2 Jahren gut dastehen werden.
Ja, ich denke, da können wir uns alle nur wünschen, dass wir in den nächsten 2 Jahren weniger Überraschungen erleben als zuletzt. Und ja, wir sind natürlich gespannt, wo es mit Siemens hingeht, werden beim Manager Magazin dranbleiben. Und Peter, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst.
Ja, ganz vielen Dank, Christina.
Siemens will jetzt ein fokussierter Technologiekonzern sein. Also wenn du mich fragst, ist es eher eine verunglückte Formulierung. Man weiß nicht, was das jetzt bedeuten soll. Und es klingt jetzt auch nicht super hip, sage ich mal. Also meine Meinung. Aber von dem Framing mal abgesehen, die Technologien sind ja in der Tat interessant. Glaubst du, Siemens ist jetzt in der aktuellen Konstellation tatsächlich besser dran am Markt?
Also das ist ja bisher auch vor allen Dingen die Idee, die erst in Schritten so ein bisschen umgesetzt ist, ne? Also wenn wir Herrn Körte da hören, wie er sagt, diese vorherige Aufstellung mit Energie, Medizintechnik und Software, das lag zu weit auseinander, hatte nicht genug Bezüge miteinander. Ja, wie sieht's jetzt aus? Siemens hält immer noch 75% der Anteile an Siemens Healthineers. Und die Medizintechnik dort bringt eben noch ein Drittel des Gewinns und steht wohl auch für die Hälfte des Börsenwerts, was Analysten so rechnen. Ja, die jüngste Abschreibung von 2,5 Milliarden Euro, die kam zustande wegen Siemens Energy. Also die Dinge hängen da immer noch zusammen, die unterschiedlichen Dinge. Und diese klare Trennung haben wir jetzt noch nicht. Vielleicht ist das halt so, dass man sagen kann, die haben sich auf dem Weg dahin begeben, aber noch sind sie halt noch nicht wirklich dort, ne?
Ja, es war sicherlich ein Kraftakt da, auch kulturell umzustimmen, weg von dem Rest Siemens, das Körte erwähnte, hin zur Software Company. Ist auch die Frage, ob das schon vollends vollzogen ist. Sonst zeigt ja irgendwie auch sehr gut so eine Haltung im Unternehmen, wenn da solche Aussagen fallen. Ja, man hat ja auch immer Leute, die so einen Wandel nicht mitgehen wollen oder nur ungern mitgehen. Ist sicher nicht einfach.
Ja, auch das Betriebssystem für die Industrie zu entwickeln, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Das sollte Mainz-4 werden, mithilfe von Siemens. Das ist jetzt fehlgeschlagen, kann man sagen. Körte hat gerade erzählt bei dir im Interview, dass der sogenannte Accelerator jetzt die Weiterentwicklung dieses Betriebssystems für die Industrie ist. Die Konstruktionsfehler sollen also überwunden werden hier mit diesem neuen Versuch. Wie siehst du da die Chancen?
Der Ansatz klingt erst einmal einleuchtend. Ich denke, die Zeiten sind vorbei, in denen sich die Konzerne wirklich dann an einen Anbieter mit einer Plattform binden und entsprechend auch abhängig machen. Da haben sie sich sicher verkalkuliert und das Ganze jetzt offener zu gestalten, da genau zu schauen, okay, was packen wir denn jetzt in diesen Marktplatz, in diese Plattform an Lösungen überhaupt rein, ergibt durchaus Sinn. Das kann man auch bei anderen Unternehmen beobachten. Also beispielsweise der Baukasten von Shopify für Online-Shops. Hier vom deutschen Unternehmer Tobi Lüttke, die sitzen in Kanada, sehr erfolgreiches
Unternehmen. Der Mann mit der Mütze, glaube ich, ne?
Der Mann mit der Mütze, wobei es zuletzt ein paar Shootings gab, wo er die Schiebermütze nicht mehr anhatte tatsächlich.
Shocking.
Ja. Auf jeden Fall funktioniert Shopify auch so, dass da die Unternehmerinnen und Unternehmer, die einen Shop aufbauen, eben auch auf einem Marktplatz noch alle möglichen anderen Lösungen dazu buchen können, die sie eben brauchen. Und also längst nicht alle sind davon von Shopify selbst. Im Falle von Siemens jetzt kann man sich das ja auch denken, also dass Siemens eben nicht alles hat, was so ein Kunde eben nutzen will für die Digitalisierung seiner Industrie. Und ja, Peter Körte sagt, der Start sei da vielversprechend gewesen, aber insgesamt ist es sicher zu früh, um zu beurteilen, ob das jetzt ein absoluter Erfolg wird und auch die Umsatzhoffnungen da erreicht werden können.
Man hat sich jetzt ja auch einen klangvollen Namen als Partner geholt, also klangvoll nicht nur für Gamer oder Bitcoin-Miner. Die Partnerschaft mit dem US-Tech-Unternehmen Nvidia.
Mhm.
Da hat man auch gleich ja so ein bisschen Flair von der US-Westküste, eine Auftaktveranstaltung, wo der Chip-Hersteller halt seinen Chef geschickt hat, Jensen Huang, mit Leder-Bikerjacke zu Roland Busch auf die Bühne gekommen und dann wurde es richtig amerikanisch. Es gab wirklich faszinierende Szenarien für die Zukunft. Ja, ein bisschen kalifornischer Geist wehte da. Jetzt, wenn man so guckt, was da wirklich vereinbart ist, also wie konkret ist das denn oder ist das alles noch ziemlich unbestimmt?
Ja, es stimmt. Es ist wirklich immer ganz interessant, wenn dann so die deutschen Top-Manager auf die US-Amerikaner treffen. Da sieht man dann doch die Unterschiede, aber es kann sich ja vielleicht auch ganz gut ergänzen. In der Tat, muss ich sagen, fand ich es auch überraschend vage, was da so die Rahmensetzung angeht der Partnerschaft. Also im positiven Fall will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Im anderen Fall weiß man vielleicht selbst noch so richtig, was das mal werden soll, wobei man auch da sagen kann, vielleicht ist es ja auch ganz gut, das irgendwie erstmal auszuprobieren und zu gucken, was überhaupt geht. Ja, man muss sich ja auch erstmal kennenlernen und schauen irgendwie wahrscheinlich, ob man miteinander kann. Genau, vielleicht irgendwie auch dazugelernt, erstmal so im Experimentiermodus unterwegs. Clara scheint ja zumindest, was man technisch erreichen will, aber auch da wieder, wer wie viel bekommt, von was, wer was tun soll, wann man mit einem Ergebnis rechnen kann, das ist alles offen. Und auch da, ne, gilt, man muss abwarten, ob da jetzt diese Revolution des digitalen Zwillings tatsächlich geliefert werden kann. Sagt Körte ja auch selbst, ja, am Ende ist die Skalierung immer das Schwierigste.
Gut, nun hat Siemens ja zweifellos einige Erfahrungen mit Industrie und Prozessen und wenn man was digitalisieren soll, dann ist es natürlich erstmal ein Riesenvorteil, Ahnung von der Sache selbst zu haben. Wir halten mal fest, bislang bleibt das Wachstum bei Siemens deutlich unter dem von Start-ups und Tech-Start-ups. Also ich denke mal, wir warten jetzt eher nicht, dass Innovationsprophetin Cathie Wood und ARK Investor nächste Woche einsteigen in München. Das muss aber ja auch nicht nur schlecht sein, denn immerhin hat Siemens durchaus ja schon viele Jahre lang ordentlich Geld verdient, wenn auch nicht im vorigen Quartal. Also behalten wir das mal im Auge, dieses Projekt, Betriebssystem für die Industrie. Wie weit das dann kommt und wie schön es dann wird. Windows 95 oder eher was Erfreulicheres. Gucken wir mal.
Ja, ich denke, da wird wirklich ein interessanter Punkt auch das Thema der Daten sein. Also wenn wir auf Big Tech schauen, auf Amazon und so weiter, gehen die vielleicht auch irgendwann mal noch mehr in das wirklich Kerngeschäft von Siemens auch hinein. Also klar, Peter Körte sagt jetzt noch, wir haben das sogenannte Domain-Wissen. Wir haben hier die Daten aus den Fabriken. Wir wissen, wie es da aussieht. Wir kennen die Prozesse. Ne, ist was anderes, quasi live dabei zu sein, als nur die Daten zu haben, aber eigentlich gar nicht zu wissen, was da passiert. Finde ich total einleuchtend. Und aber auch gleichzeitig die Frage, ist es nur eine Frage der Zeit? Wissen das die anderen irgendwann auch? Klar, kann auch sein, sie wollen es gar nicht wissen. Und die Margen sind vielleicht irgendwie nicht fancy genug. Vielleicht gehen die gar nicht in den industriellen Bereich so stark rein. Aber das ist wirklich auch nochmal ein Punkt, den man definitiv im Blick behalten muss, wie sich das ja bei der großen Tech-Konkurrenz entwickelt, wo Körte eben derzeit noch sagt, es gibt nur wenige Überschneidungen. Ja. Ne, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
Ja, klar, solange man da noch die Kontakte hat, auch in die Unternehmen und die Ansprechpartner, die Leute, das wissen sicherlich gut, das dann zu nutzen, bevor dann irgendwann jemand anders versucht, da reinzukommen. Nee, sicher, das ist natürlich eine recht bedrohliche Perspektive, selbst für jemanden wie Siemens.
Ja. Das stimmt. Aber jetzt erstmal zum Aufbruch sozusagen geblasen und mal sehen, was das alles gibt. Und Marc, das war jetzt die letzte Folge unserer aktuellen Staffel. Es hat Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du wieder dabei warst.
Ich habe zu danken. Ich habe wieder eine Menge Unbekanntes gehört und erfahren. Dinge, die uns ja hoffentlich, wenn sie gelingen, dann alle noch positiv bewegen werden. Vielen Dank, dass du dir da die Arbeit gemacht hast, diese ganzen Gesprächspartner zu gewinnen und für uns hier zu interviewen.
Na, sehr gerne. Ich hoffe, das ging dem einen oder anderen Hörer auch ähnlich. Und Marc, bis bald.
Bis bald, Christina.
Das war die dritte Staffel Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager-Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Peter Körte. Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik ist von Philipp Fackler, der Schnitt ist von Luca Ziemek, das Editing von Julia Wehmeier, die Moderation ist von Marc Wöschen und Interview und Recherche sind von mir, Christina Kiriasoglu.